Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Und mit deinem Geist. Amen.
Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu diesem Gottesdienst heute Morgen am 10. Sonntag nach Trinitatis. Schön, dass ihr da seid. Einige weniger als sonst. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, dass der letzte Gottesdienst, den ich hier gefeiert habe mit euch, ein bisschen länger war als gewöhnlich, dem Abendmahl geschuldet und auch dem Totengedenken. Aber heute wird es kürzer, versprochen. Obwohl es nicht so ganz einfach sein wird, denn mitten in der Zeit der Sonntage, die nach Trinitatis gezählt werden, ist der 10. ein besonderer, der Israelsonntag. Seit alters her wird zusammen mit unseren älteren Geschwistern im Glauben, den Jüdinnen und Juden, der beiden Zerstörung des Tempels in Jerusalem gedacht. Wegen der Eigenart des jüdischen Kalenders, der sich ja nach dem Mond richtet, ist es etwas zeitversetzt. Aber es bedarf nicht allzu großer Fantasie, um sich vorzustellen, wie das Gedenken im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrhunderte sich verändert hat. Natürlich geht es auch immer wieder um das Verhältnis der Jüdinnen und Juden zu uns Christen und vor allem umgekehrt. Wie halten wir es denn? Ganz besonders in diesen schweren Zeiten, wo die offizielle Politik des Staates Israel doch recht oft zu Kritik Anlass gibt und immer wieder für Irritationen sorgt. Der Wochenspruch auf Psalm 33 lässt das alte und das neue Israel und auch uns aufhorchen. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. An der Orgel begrüßen mit großer Freude Elke Wallenstein aus Virl, wenn ich richtig verstanden habe. Lasst uns miteinander Gott loben mit dem ersten Lied 331. Wir singen die Verse 1 und 9 bis 11.
Thank you.
Der erste Tempel in Jerusalem liegt in Trümmern. Von den Eroberern total verwüstet, verbrannt, dem Erdboden gleichgemacht. Wer ein Volk auch innerlich machtlos machen will, versucht, seine Götter zu entmachten, seine Heiligtümer zu entweihen, das Wissen der Gelehrten, die Kultur zu vernichten. Im Psalm 74 wird es beklagt. Einzelne Versgruppen werde ich nun beten und sie mit Gebetsrufen jeweils unterbrechen. Zur Zeit des König Davids betete Asaph: Gott, warum verstößest du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du wohntest. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange wüst liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Sie sprechen in ihrem Herzen: Lass uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. So klagt dein Volk, Gott. Wir, deine Kirche, hören es und müssen bekennen: Nicht nur einmal mussten jüdische Menschen die Zerstörung ihrer Gotteshäuser beweinen. Auch Christen waren unter denen, die in neuerer Zeit jüdische Gotteshäuser angezündet haben. Nicht nur einmal hat die Angst vor der Gewalttätigkeit der Feinde ihr Leben zerstört. Nicht nur einmal mussten sie die Fremde gehen und den Verlust von allem betrauern, was ihnen doch einmal Heimat war. Nur wenige waren es, die in den Kirchen ihre Stimme erhoben haben gegen die Feinde deines Volkes. Wir bitten dich und singen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Immerfort lästern. Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus deinem Gewand und mach ein Ende. So klagt dein Volk, Gott. Wir, deine Kirche, hören es und müssen bekennen: Zu lange haben auch wir deinen Namen gelästert, haben uns an die Stelle deines erwählten Volkes gesetzt und ihm seinen Namen genommen. Wir bitten dich und singen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Gedenke an deinen Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. Lass den Geringen nicht beschämt davongehen, lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. So ruft dein Volk, Gott. Wir, deine Kirche, die Hinzugekommenen, wagen es im Vertrauen einzustimmen in diesen Ruf: Gedenke an deinen Bund und an deine Verheißungen. Lass uns alle, Juden und Christen, deine Gerechtigkeit sehen. Wir bitten dich und singen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Du hast der Israel zu deinem auserwählten Volk, zu deinen Kindern berufen. Und durch Jesus Christus, deinen Sohn, der in diesem Volk Mensch geworden ist, hast du auch uns zu deinen Kindern gemacht. Wir danken dir, dass du uns mit hineingenommen hast in deinen Bund. Du bist das Licht, das uns den Weg zeigt. Hilf uns, in deinem Licht zu wandeln, ehrlich und aufrichtig zu sein. Stärke uns, wo wir schwach sind. Schenk uns den Mut, die Wahrheit zu sagen aus Liebe zu dir und unseren Mitmenschen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, Bruder und Freund, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben erhält von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 19. Kapitel. Ich lese die Verse 41 bis 48. Als Jesus nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf den anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn alles Volk hing ihm an und hörte ihm zu. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Amen.
Lasst uns nun unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Von dem Lied 594 sind wir nun in Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Bruder und Freund Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, der Predigttext, der uns heute zu bedenken aufgegeben ist, bleibt beim ersten Hören aus der Lutherbibel in manchen Passagen ziemlich unverständlich. Ich lese daher in der Übertragung von Jörg Zink aus dem Römerbrief Kapitel 11, die Verse 25 bis 32. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich will euch, liebe Geschwister, nicht unklaren über dieses Geheimnis lassen, damit ihr euch nicht täuscht über eure Stellung. Einem Teil Israels ist der Zugang zu Jesus Christus versperrt worden, so lange, bis andere Völker ihn gefunden haben. Wenn das geschehen ist, wird auch Israel Heil finden, wie es geschrieben steht: Aus Jerusalem wird der Befreier kommen, der das gottlose Wesen von Israel wegnehmen wird. Es wird sich zeigen, wie treu ich bin, wie fest mein Bund gilt, wenn ich die Schuld von ihm nehmen werde. Im Blick auf das Evangelium seid ihr zwar Feinde, damit ihr freien Zugang zum Evangelium habt. Aber sie, die Juden, sind und bleiben von Gott auserwählt und geliebt, weil sie Kinder ihrer Vorfahren sind, die Gott liebt. Wenn Gott etwas schenkt, dann bereut er es nicht. Wenn er jemanden ruft, dann bleibt sein Ruf gültig. Früher seid ihr Gott gegenüber verschlossen gewesen und Gott hat euch aufgenommen, weil jene nicht hören wollten. Nun sind jene Gott gegenüber verschlossen, wie sie sahen, dass Gott euch barmherzig war. Am Ende aber wird Gott auch ihnen barmherzig sein. Denn Gott hat alle in ihrem Unglauben verschlossen, um sich aller zu erbarmen. Amen. Liebe Gemeinde, in meiner alten hessischen Heimat, da durfte ich auch taufen, trauen und beerdigen. Die Taufen überwogen bei weitem. Und wenn Pastoren und Pastoren im Urlaub waren, dann kam ich in jedem Fall ins Spiel. Da war die Uroma verstorben, die schon nicht mehr bei der Taufe ihres letzten Urenkels dabei sein konnte. Und man stellte dann fest, oh, den Vertreter, den er das Gemeindebüro genannt hat, den kennen wir ja gar nicht. Und dann erinnerten sich, ach, die Taufe vor 6 Wochen, das war doch ganz ordentlich. Und dann kam der Anruf, ach, können Sie nicht auch die Beerdigung übernehmen? Und dann saßen wir alle in Trauer vereint am Tisch. Meistens war es ja harmonisch. Aber es gab auch Gespräche, da wurde recht deutlich, dass es in der Familie Unstimmigkeiten gab. Dass man sich zwar alle Mühe gab, die Beerdigung würdevoll über die Bühne zu bringen, aber dass es da einen Riss in der Familie gab, das war zu spüren. Und in einem Härtefall, da blieb sogar der eine Teil der Familie der Beerdigung tatsächlich fern. Es ist nicht immer so leicht. Es kommt selbst unter Geschwistern mal zu Verletzungen, mit denen manche nur umgehen können, indem sie sich einfach aus dem Weg gehen. Besonders schwierig wird es, wenn es ums Erben geht. Wir schauen schon mit Argusaugen drauf, was ein anderer bekommt, weil wir daraus ableiten, der andere, der mehr bekommt, wurde auch mehr geliebt. Wir haben unsere ganz persönliche Geschichte miteinander. Unsere Eltern haben jede und jeden von uns auf dem Weg begleitet und das verbindet uns in aller Unterschiedlichkeit. Wir Christen und Juden sind Kinder desselben Vaters. Wir sind seine Erben. Wir sind die, die dieses Erbe in der Welt vermehren sollen. Wir wissen ja alle um die schwere Geschichte, um die unauslöschlichen Verletzungen, die wir im Laufe der Geschichte einander angetan haben. Vor allem leider wir Christen. Lange waren wir der Meinung, alleine die rechtmäßigen Erben zu sein. Der Apostel Paulus hätte sich das nicht im Entferntesten ausmalen können, als er diese Worte an die Gemeinde in Rom schrieb. Er versucht, zwischen den Kindern Gottes zu vermitteln. Er ist ja selbst Grenzgänger. Er ist Jude, ausgebildeter Pharisäer, wenn ich das mal so platt sagen darf. Und nun folgt er Jesus Christus nach. Das hält ihn aber nicht davon ab, Verständnis für die jüdischen Glaubensgenossen zu bewahren und in Konflikten vermitteln zu wollen. Ganz im Gegenteil, er kann sich in beide Kinder hineinversetzen und mit ihnen fühlen. Besonders wichtig ist ihm das gegenüber der Gemeinde in Rom. Dort glaubten ja die meisten Menschen an römische Götter, stammen also aus einer ganz anderen Familie. Er nennt sie Heiden. Und denen muss man doch die Zustände im Haus des Gottes Israels erstmal deutlich machen. Paulus versucht zu erklären, wenn er schreibt: Ich will euch über das Geheimnis nicht im Unklaren lassen, damit ihr euch nicht täuscht über eure Stellung. Ja, es ist schwer, dieses Geheimnis zu erklären. Bis heute. Auch für uns, die wir zur selben Familie gehören wie unsere jüdischen Geschwister. Welche Rolle spielen wir füreinander? Wir Christen und Juden, als Brüder und Schwestern in Gottes Familie. Bis heute lesen sich die Erklärungsversuche, die Paulus an die Gemeinde in Rom sendet, sehr kompliziert. Ganz schön schwierige Verhältnisse, bei denen mögen sich die Römer gedacht haben. Und vielleicht haben sie daraus den Schluss gezogen: Oh, was geht das mich an? Ich möchte Christ werden, weil ich an Jesus Christus glaube und mit ihm neu beginnen möchte. Ich sehe lieber nach vorne, nicht zurück. Ja, schön wäre es, wenn es manchmal so gelänge, nach vorne sehen und nicht zurück. Wir wissen ja, dass es nicht gelungen ist. Wir sind heute rund 2000 Jahre später an einem Punkt angelangt, wo wir manchmal zurückblicken müssen in die gemeinsame Geschichte. Einfach um Verständnis füreinander zu entwickeln und zu bewahren. Zu viel Verletzendes ist gerade von Seiten der Christen den Juden angetan worden. Das können wir nicht vergessen. Schon aus dem Grund nicht, weil Erinnern das Geheimnis der Erlösung ist. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht den Blick nach vorne verstellen, aber eben auch den Blick zurückwagen. Ich meine, es würde einem Benjamin Netanyahu und seiner Regierung gut tun, wenn er den Blick zurück für sich wagen würde, dass er Mitgefühl für diejenigen entwickelte, die die Geschichte des Landes Israels teilen. Wenn er also wenigstens ab und zu mal zurückblickte. Wenn er nicht nur auf das schauen würde, was seinem Volk angetan wurde, sondern auch sehen könnte, welche Kraft für die Zukunft aus Versöhnung und Zusammenarbeit wächst. Wer nachtragend ist, der trägt was. Das steckt ja im Wort bereits drin. Ja, es ist wohl so. Wir Menschen haben immer wieder Angst, irgendwie zu kurz gekommen zu sein. Und wir wollen uns dann allzu gerne das holen, wovon wir meinen, dass es uns berechtigterweise zusteht. Notfalls eben, naja, wenn es nicht anders geht, dann mit Gewalt. Davon können wir in unserem Land ein Lied singen. Völlig unabhängig von Glaubensfragen. Ich frage mich immer wieder, warum Menschen so sehr es auf einen Streit anlegen, der niemanden nutzt, der nur Misstrauen und Leid in die Welt bringt, Energien bindet und Leben zerstört. Die Besinnung auf das, was uns verbindet, eröffnet doch ganz neue Möglichkeiten. Wir würden als Christen, ja auch als Kirche, nicht existieren ohne unser jüdisches Fundament, ohne das Alte Testament. Manche bezeichnen es als erstes Testament. Ohne unser gemeinsames Erbe als Kinder Gottes, Sarah und Hagar, Abraham und all ihre Nachkommen. Und wir Christen können, wenn wir unseren Glauben leben, Jesu Erbe, die Botschaft vom Frieden und der Liebe ganz neu lebendig werden lassen. Im Wort Testament steckt es ja bereits drin. Gott hat uns allen etwas hinterlassen. Sein Testament ist geschrieben. Sein Bund steht fest für uns alle und mit allen. Es ist gerade in Zeiten, in denen die Welt so zerrissen ist, wichtig, sich darauf zu besinnen. Wir alle sind von Gott gewollt und von ihm begabt. Und daher müssen wir einander nichts streitig machen, einander etwas nicht gönnen. Es ist genug für alle da. Wir müssen uns vor Gott und den Mitmenschen nicht verschließen oder, wie Martin Luther es übersetzt hat, verstockt sein. Das meint den Kontakt, das Gespräch abbrechen, nicht mehr hören wollen auf das, was andere sagen, was Gott sagt. Hinhören. Auf vielen Ebenen funktioniert das schon. Wie gut tut es, dass der christlich-jüdische Dialog recht bald nach dem Zweiten Weltkrieg in Gang gekommen ist. Und seitdem ist ganz viel passiert, dass gemeinsam über Bibeltexte nachgedacht wird, die Sichtweise des jeweils anderen als Bereicherung erfahren wird. Das ist das Mysterium, von dem Paulus im Predigtext spricht. Das Geheimnis, das ich mir nicht selbst entschlüsseln kann, sondern das sich mir öffnet, wenn ich mich Gott und den Mitmenschen gegenüber öffne. In diesem Geheimnis liegt die Hoffnung für die Welt. Einmal werden wir uns an einem Tisch versammeln, als Kinder Gottes und als gemeinsame Erben. Daran können und müssen wir mitarbeiten, hier und jetzt, damit wir unser Erbe antreten können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, als unser Denken und Fühlen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, Bruder und Freund. Amen. Von dem Lied 293 singen wir die beiden Strophen. Mehr Strophen hat das Lied nicht. Gott sei Dank.
noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Wir vom Kirchenvorstand bedanken uns bei allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben und ihn jetzt mit uns feiern. Die Kollekte vom Ortsteilgottesdienst am vergangenen Sonntag in Kleinhesel, den 2.8., betrug 187,91 €. Es wurde ein Geburtstagsdank in Höhe von 20 Euro für unseren Posaunenchor im Gemeindebüro abgegeben. Vielen Dank dafür. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie die Förderung des Verständnisses zwischen Christen und Juden. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Dieser Aufgabe widmet sich der Verein Begegnung Christen und Juden, Niedersachsen e.V. Er ermöglicht auf vielfältige Weise Begegnungen zwischen christlichen und jüdischen Menschen und bekämpft Judenfeindschaft. Der Verein bietet Vorträge und Ausstellungen sowie Studienreisen an. Er informiert über jüdisches Leben und christlich-jüdische Beziehungen. Er macht Bildungsangebote im Bereich Antisemitismus. Zu den Projekten von Begegnung Christen und Juden e.V. zählt unter anderem die Unterstützung von jungen Freiwilligen aus Niedersachsen, die einen Dienst mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste leisten. Mit ihrem Beitrag unterstützen sie die Arbeit von Begegnung Christen und Juden. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Am kommenden Samstag, den 15.8., feiern wir die Einschulung der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler. Wir beginnen diesen besonderen Tag mit einem Gottesdienst um 9 Uhr in unserem Gemeindegarten mit unserer Pastorin Frau Dr. Hannegret Grundmann. Bei schlechtem Wetter weichen wir hier in die Kirche aus. Wir wünschen jetzt schon allen Kindern, Lehrerinnen und Lehrern alles Gute und Gottes Segen für das kommende Schuljahr. Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 16.8. um 10 Uhr mit Pastor in Ruh Georg Janssen. Mögen Worte aus dem Wochenspruch Psalm 33, Vers 12 Sie in der kommenden Woche begleiten. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat.
Nun lasst uns das Lied 1620 singen, Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt. Dazu gibt es eine wunderbare Geschichte, die erzähle ich jetzt aber nicht. Das würde zu lange dauern, aber eins will ich doch sagen. Shalom ben Kurin, der ja maßgeblich zum christlich-jüdischen Gespräch beigetragen hat, hat diesen Mandelzweig, diesen Mandelbaum, diesen Strauch in seinem Garten gesehen und das war ihm Anregung, dieses Lied zu dichten in trüber Zeit, nämlich 1942, eigentlich anders als es hier notiert ist.
Quelle aller Wahrheit, Du kennst unser Herz und unsere Gedanken. Hilf uns, ehrlich zu leben, zu dir, zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen. Schenk uns den Mut, auch unbequeme Wahrheiten anzusprechen, in unserer Gemeinde, in unserem Kirchenkreis, in unserer hannoverschen Kirche, damit wir weiterhin vertrauensvolle Gemeinschaften bilden können, wie zum Beispiel in der Begegnung von Christen und Juden in Niedersachsen, wo Christen und jüdische Gelehrte, ja auch jüdische Rabbinerinnen, dein Wort auslegen und wertvolle Impulse geben und Verständnishilfen vermitteln. Bewahre uns vor Täuschung und Selbstbetrug. Führe uns auf deinen Weg der Wahrheit und des Lebens. Lass uns nicht auf die Fake News hereinfallen, die tagtäglich unser Handeln beeinflussen wollen. In Zeiten von Zweifel und Unsicherheit stärke unser Vertrauen auf dich. Lass uns deine unerschütterliche Liebe erfahren, die alle Fehler und Schwäche umfasst. Hilf uns, ehrlich zu sein. Hilf uns, immer wieder auch zu differenzieren zwischen dem Staat Israel und seiner Regierung und den Gläubigen, den Jüdinnen und Juden, die sich zu dir bekennen, und all den anderen, die immer öfter auf die Straße gehen, um ihren Unmut zu zeigen. Bewahre uns vor Verleumdung, vor falschem Zeugnis, vor Täuschung. Schenk uns die Kraft, Konflikte offen anzusprechen, wie es doch unter Familien üblich ist. Versöhnung darf nicht falsch verstandener Solidarität zum Opfer fallen. Lass uns deine Liebe widerspiegeln in allem, was wir tun. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft. Schenke ihnen Weisheit und Ehrlichkeit im Handeln und im Reden. Bewahre sie vor Schönfärberei, wie sie manche Präsidenten zur Perfektion bringen. Sie vernebelt die Wahrnehmung dessen, was sich wirklich abspielt. Hilf uns allen, uns für eine gerechte und wahrhaftige Welt einzusetzen. Schenke uns Frieden in unserem Herzen und Klarheit im Leben. Wir beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat, und stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Du führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht in diesen Sonntag und in die neue Woche mit dem Segen des lebendigen Gottes. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott, der Herr, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht über dir auf und schenke dir Frieden. Amen. Von dem Lied 317 singen wir die letzte, nämlich die fünfte Strophe. Mm-hmm.